Und damit herzlich willkommen zu Thüringen, was geht, einem Podcast der Volontärinnen und Volontäre von Funke Thüringen. In jeder Folge gehen unsere Hosts Julian und David der Frage nach, was den Freistaat wirklich beschäftigt. Real, ungeschönt und direkt live aus dem Herzen von Deutschland. Heute mit dabei...
Franka Bauernfeind.
Franka, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Thüringen, was geht, und auch ein herzliches Hallo an unsere Hörer da draußen. Wir sitzen hier heute in unseren schönen Räumlichkeiten. Dieser Raum, ja, wie kann man es den Podcast-Zuhörern beschreiben? Das ist so ein grünlicher Raum. Ich weiß nicht, fühlst du dich hier wohl?
Ich fühle mich total wohl. Ich freue mich, hier zu sein, und es ist ein tolles Studio. Es ist sehr grün. Man hat das Gefühl, man ist ein bisschen in einem Wald. Aber in einem Wald indoor.
Ja, dieser Raum trägt tatsächlich auch den Namen Lichtung. Ah. Nebenan ist unser Salon. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie der Raum rechts heißt. Müssen wir nachher nochmal gucken. Aber ihr wisst, so jeder kleine Raum hier hat so seine eigene Geschichte und seinen eigenen Namen. Aber es soll natürlich heute in diesem Podcast nicht um unsere Räumlichkeiten gehen, sondern hauptsächlich um dich, liebe Franka. Ich würde mal sagen, stell dich doch einfach mal kurz unseren Hörern da draußen vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, sehr gerne. Ich bin die Franka Bauernfeind, bin noch 25 Jahre alt, komme gebürtig aus Nürnberg, lebe aber seit 8 Jahren jetzt mittlerweile in Erfurt, bin hier sehr glücklich, bin hier auch in die CDU eingetreten. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt sozusagen meiner Vita. Saß ein Jahr lang im CDU-Bundesvorstand, habe viel Studentenpolitik hier gemacht und, ach ja, habe hier auch in Erfurt Staatswissenschaften studiert.
Du sagst, du hast Staatswissenschaften studiert, das heißt, du bist jetzt mit dem Studium fertig oder bist du noch an der Uni in Erfurt aktiv?
Ich bin jetzt fertig, bin gerade noch immatrikuliert, offiziell, habe aber meinen Masterabschluss gemacht und schaue jetzt, wie die nächsten Schritte sind.
Was könnten denn die nächsten Schritte sein? Wenn du es jetzt schon mal so anteaserst, muss ich ja mal nachfragen.
Kann man da was verraten? Ich will auf jeden Fall in Erfurt bleiben. Schaue natürlich jetzt mich nach Jobs um in der freien Wirtschaft und schaue auch mal, was so politisch gerade auch nächstes Jahr dann ansteht und passiert.
Es ist ja auf jeden Fall nicht uninteressant, was politisch in Thüringen so abgeht. Darauf werden wir auch gleich kommen. Vielleicht um den Schlenk zu unserem Thema so ein bisschen hinzubekommen. Du hast das können, glaube ich, nicht viele sagen, die noch 25 sind, dass sie schon 2 Bücher geschrieben haben zu 2 kontroversen Themen, sage ich jetzt mal. Bevor du darüber erzählst, erstmal die Frage, ich habe irgendwo gelesen, du hast gesagt, du schreibst gar nicht so gerne. Wie kam es dann dazu, diese Bücher zu schreiben, und zum anderen, dass du auch regelmäßig Kolumnen für den Fokus schreibst?
Ja, also lange oder kurze Story?
Gerne lange Story.
Also mit den Büchern war es so, und wie es zu diesem Zitat kam: Ich war Bundesvorsitzende vom RCDS, das ist ja der CDU-nahe Studentenverband, da sprechen wir vielleicht heute auch noch drüber. Und dann hat mich ein Verlag angesprochen und hat gefragt: Herr, Frau Bauernfeind, Sie machen eine gute Arbeit, so das Thema Studenten, Hochschulen, damals war Corona, das war auch eine Zeit, wo Studenten vergessen wurden von der Politik, Landes- und Bundespolitik. Aber eben auch meine Arbeit zum Thema Political Correctness, Cancel Culture. Also hat der Verlag eben gesagt, das sind sehr interessante Themen aus einer interessanten Richtung. Gerade auch als junge Frau, haben Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und dann war ich erstmal perplex und daher kommt dieses Zitat. Also ich habe viel in meinem Studium, habe ich viel gelesen, viel geschrieben, aber halt alles wissenschaftlich. Und ich habe dann eben erstmal gesagt, naja, also lesen, schreiben ist jetzt nicht so privat mein Ding. Traue ich mir zu, ein Buch zu schreiben? Wusste ich nicht. Und dann habe ich mir aber ein bisschen Bedenkzeit einräumen lassen und habe dann gesagt, doch, ich mach's, weil zum einen, wann kriegt man nochmal so eine Chance? Und zum anderen habe ich auch was zu sagen und habe mich dann sozusagen dazu entschieden, die Bücher zu schreiben. Und jetzt würde ich das auch nicht mehr so formulieren, mit dem ich hasse lesen, ich hasse schreiben, sondern das macht total Spaß, sich in was reinzufuchsen. Aber es ist natürlich auch Arbeit und es kostet auch Zeit.
Ja, genau. Ja. Vielleicht, um inhaltlich jetzt so ein bisschen die Kurve zu kriegen, ich kann ja jetzt vielleicht mal verraten, worum es thematisch so ein bisschen gehen wird, und zwar um das große Wort Debattenkultur in Deutschland. Das ist natürlich wahrscheinlich, und ich hoffe, wir haben sehr viele junge Hörer, ist das erstmal so Debattenkultur.
Sehr abstrakt.
Sehr abstrakt auf jeden Fall. Wie kann man das für dich so in einfache Worte verpacken, und ja, was kann man da für Rückschlüsse auch auf deine Bücher ziehen zum Thema Debattenkultur?
Also, Es sind ja zwei Bücher und das erste Buch, aus der Zeit gefallen, drei Generationen wieder den Zeitgeist, da geht es drum um vier große politische Themen. Migrationspolitik, Energiepolitik bzw. Wirtschaftspolitik, Europa und eben Political Correctness und die Frage eben, wo wir als Gesellschaft, als wahrnehmbare Öffentlichkeit falsch abgebogen sind, weil es einen in diesen vier Themen und auch sicher anderen politischen Bereichen einen gewissen Mainstream gibt, also das, was sozusagen gesagt werden kann oder darf und das, was nicht gesagt werden darf. So, natürlich zur Hochzeit 2015, 2016 der Migrationspolitik oder Flüchtlingskrise, wie es ja genannt wird, war das sicher sehr ausgeprägt. Und wir als drei Generationen haben uns eben dann hingesetzt, haben gesagt, wie würden wir es machen, wie stoßen wir eine Debatte an, wo vielleicht auch kontroversere Meinungen in Anführungszeichen Platz finden, um eben die Debattenkultur wieder anzusteuern.
Du hast ja schon gesagt, du bist ja quasi 2016 ne, nach Thüringen gekommen, aus Bayern, bist gebürtig
Franke.
Ich wollte es noch hinterher schieben,
ja,
tatsächlich.
Ja, übrigens dazu, Staatswissenschaften, das, was ich studiert habe, kann man nur in Passau und Erfurt studieren.
Ach.
Und als als Fränkin geht man nicht nach Niederbayern und deswegen wird man Thüringerin.
Ah, okay. Gibt es denn, als du hierher gezogen bist, gab es denn da auch Unterschiede in der Debattenkultur, also zwischen, ich sag jetzt trotzdem mal Bayern, ja, und Thüringen? Hast du da Unterschiede gemerkt, schon als du hierher gezogen bist?
Also nicht in der länderspezifischen Debattenkultur. Warum ich auch nach Thüringen gegangen bin, und zwar sehr gerne gegangen bin, war auch, dass es total interessant war, das politische Umfeld, also eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung, eine CDU in der Opposition, wohingegen, wo ich herkomme aus Bayern, eben seit Jahrzehnten die CSU regiert. Also das war ganz interessant, fand ich das, so dieses politische Umfeld. Und auch als CDUlerin, also da und auch natürlich in einem Land, wo eine andere kollektive und individuelle Demokratieerfahrung vonstatten gegangen ist, nämlich damals 25 Jahre lang nach dem Mauerfall. Also das fand ich sehr interessant und bin dann eben hierher gekommen. Wo ich natürlich dann einen Unterschied gemerkt habe, ganz krass, war auf dem Campus in Erfurt. Das bezieht sich aber nicht allein auf Thüringen, also das ist kein Thüringen-spezifischer Aspekt, sondern eben ist wirklich hochschulzentriert und da habe ich eben gemerkt, dass da die Political Correctness voll durchschlägt.
Schön, dass du schon mal das mit der Uni angesprochen hast, denn jetzt kommt eine sozusagen das erste Zitat aus einer Fokus-Kolumne. Sehr gespannt, wie du darauf reagierst, weil ich habe mich so in diesem Zitat erstmal so ein bisschen erschrocken. Ich lese es einfach mal vor. Mhm. Ich habe an der Universität rasch verstanden, die selbsternannten Vorkämpfer für eine gerechte Welt sind zu toten Gräbern der Meinungsfreiheit mutiert.
Mhm.
Erstmal natürlich, um das vielleicht mal so ein bisschen runterzubrechen, was meinst du damit konkret vereinfacht? Und es ist ja schon ein sehr krasses Wording, so ein bisschen, kann man ja sagen. Vielleicht ein bisschen zu krass? Also oder würdest du das heute auch so exakt noch so schreiben? Obwohl, die ist ja noch
eben
gar nicht so alt.
Das ist ja ziemlich aktuell. Ich finde es nicht zu krass, sondern es ist einfach genau das, was ich möchte, nämlich sagen, wie ich Dinge empfinde. Und das Gespür, wenn man auf den Campus kommt und woraus das resultiert, ich hole jetzt etwas aus, das Zitat ist, dass wir alle, auch ich, wir alle möchten Gerechtigkeit, wir möchten Gleichberechtigung von Mann und Frau, wir möchten einen Planeten, der nicht in 100 Jahren, den es in 100 Jahren nicht mehr gibt, sondern eben der, also klimafreundlich ist sozusagen. Wir möchten Menschen helfen, sozial sich engagieren und so weiter. Das heißt, im Ziel sind wir, oder habe ich damals auch das Gefühl gehabt auf dem Campus, haben wir dasselbe Ziel. Aber der Weg dahin ist ein ganz anderer, nämlich ganz einfaches Beispiel. Ich bin nicht dafür, Sozialausgaben exorbitant auszuschütten, ohne an die Wirtschaft zu denken. Ich bin nicht gegen den bösen Kapitalismus, wie es eben auf dem Campus krass geframed wird. Und weil der letztendlich auch das Geld reinbringt, das wir dann wieder verteilen können. Und so funktioniert ja unser Sozialstaat, um irgendwie Schwächeren zu helfen etc. Das heißt, der Weg dahin ist ein anderer. Und ein Zitat, das ich auch öfter mal gern sage, ist, ich hätte damals im ersten Semester, als ich nach Erfurt gekommen bin, links werden können. Also ich war ganz unvoreingenommen und habe dann aber schnell gemerkt, eben auf dem Campus, der Weg, also das Ziel mag vielleicht das gleiche sein, was wir haben, aber der Weg dahin ist fundamental anders. Und so bin ich dann letztendlich auch zur CDU und so weiter gekommen. Und wie aber auf dem Campus Debatte oder eigentlich nicht Debatte geführt wird, ist, dass eben zu sagen, Klimaschutz und Atomkraft oder so in einem Satz zu nennen oder für legale Migration, aber eben nicht für illegale Migration zu sein, das ist nicht möglich. Also es gibt eine vorgegebene Meinung auf dem Campus, der kann man sein oder nicht, aber wenn man denn nicht der Meinung ist, dann hat man da schlechte Karten. Und das ist eben diese Political Correctness, die letztendlich ja auch die Meinungsfreiheit und damit Totengräber, also alle wollen Gerechtigkeit, ja, möchte ich auch, aber das kann man nicht mit einem einzigen Weg erreichen. Und wenn aber eine Community, eine Studentengruppe oder andere Gruppen eben nur diesen einen Weg vorgeben und sagen, das ist der einzig richtige, das zu debattieren, aber auch so zu einer Lösung zu kommen, dann sind alle anderen Meinungen nicht mehr gehört. Und ja, dann ist das, sind das auch Totengräber der Meinungsfreiheit.
Es wurde ja zum Teil auch sehr extrem. Also du musstest dir auch einige nicht so schöne Sachen anhören. Wir sind jetzt mal im Podcast und wenn es dann, das spreche ich mal mit der Redaktion ab, ob ich dieses Wort jetzt mal in einem Podcast so sagen darf.
Okay.
Aber ich sage jetzt einfach, man sagt es jetzt mal frei heraus, du wurdest auch als Nazi-Schlampe betitelt. Also erstmal ein sehr unschönes Wort und eine sehr unschöne Beleidigung, wie ich finde. Wie reagierst du auf so eine Vorwürfe? Also zum Beispiel jetzt diese Beleidigung fiel, glaube ich, mal so nebenbei beim Vorbeigehen. Was macht das mit dir? Wie hast du darauf reagiert?
Also das war ja, da war ich etwas jünger. Das war jetzt nicht irgendwie in den letzten Monaten, sondern vor wenigen Jahren der Fall. Und ich beschreibe auch in meinem Buch Blackbox Uni, also wo es dann wirklich um die Debattenkultur auf dem Campus auch geht, um das nochmal hier zu nennen, beschreibe ich auch, wie es mir da ging, weil an dem Tag noch ein paar andere Sachen passiert sind. Das war nämlich Hochschulwahlkampf, da ist es sind alle ein bisschen aufgeheizter und einige haben dann auch Angst von der bösen, konservativen, vermeintlich super konservativen Franka sozusagen überrollt zu werden, die dann im Studentenrat landet und so weiter. Aber ich war an dem Tag wirklich durch. Also mir ging es auch emotional nicht gut. Ich glaube, man entwickelt oder ich habe in den letzten Jahren dann natürlich so ein dickes Fell entwickelt, weil ich mir auch denke, naja, die wissen es nicht besser. Also anstatt, dass sie mich ansprechen und sagen, hey, warum hast du denn die und die Meinung? Warum bist du denn gegen illegale Migration oder so? Wählen solche Menschen einfach perfide Beleidigungen oder perfide Mittel, um mich sozusagen mundtot zu machen. Weil das ist ja eigentlich der Schritt, worüber ich mich noch mehr ärgere, auch mit einem rationalen Blick, dass man natürlich mit einem Framing wie Nazi oder so mundtot gemacht wird. Denn mit einem Nazi oder mit jemandem, der rechts ist oder so, was in Deutschland Nazi heißt letztendlich, mit dem will man nicht sprechen. Und das ist eigentlich so in the long run das weitaus Schlimmere, finde ich.
Wie ist denn heute das Klima für dich an der Uni? Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du eigentlich schon fertig bist, aber trotzdem auch jetzt zum Beispiel zu dieser Beleidigung auch eine gewisse Zeit vergangen ist, wo du ja auch, wie gesagt, viele Fokuskolumnen geschrieben hast, das ein oder andere Buch geschrieben hast. Kam vielleicht dann auch in dieser Zeit dann doch der ein oder andere auf dich zu und hat gesagt, hey, okay, ich hatte jetzt dies, das, jenes Bild von dir, aber lass mal jetzt mal in fairen politischen Austausch gehen, oder hat dieses Klima, wie du es beschreibst, hält es so ein bisschen bis heute an?
Ja, also ich glaube, man muss zwei Dinge trennen. Zum einen meine persönlichen Geschichten oder meine persönlichen Erlebnisse, die an der Uni Erfurt passiert sind. Da gab es auch viele gute. Also ich beschreibe auch in meinem Buch, ich hatte einen tollen Freundeskreis, wo Leute aus allen politischen Richtungen, auch von Linksjugend Solid oder so, dabei waren. Und das war eine echte Freundschaft. Wir haben uns zwar immer jedes Mal in der Mensa gefetzt, aber konnten danach auch wieder ein Bier trinken und da war alles super. Und weg von mir ist es mir wichtig, auch immer zu betonen, dass es keine Erfurt-spezifische oder Thüringen-spezifische Sache, sondern an größeren Universitäten wie zum Beispiel Göttingen, Marburg, Tübingen, wie sie alle heißen, Hamburg, Berlin, da geht es noch viel, viel, viel krasser zu. Und daran hat sich nichts geändert und auch vor allem seit dem 7. Oktober ist nochmal ein ganz anderes Thema dazugekommen, nämlich Antisemitismus bzw. pro-palästinensische Gruppen, wo sich das auch mit dieser Debattenunkultur, dieser Identitätspolitik, diesem moralischen Gutmenschentum für Gerechtigkeit und so weiter nochmal krasser zuspitzt.
Ja, jetzt hat ja auch, du kamst 2016 ja hierher und dazwischen kam ja dann auch diese Corona-Zeit. Ich weiß, ist schon wieder, obwohl es noch gar nicht so lange her, aber gefühlt denken wir alle schon, oh Gott, ist schon ganz lange her und wir wollen es am liebsten auch alle vergessen.
Ja.
Obwohl, liebe Grüße an Kollegen Julian, der gerade krankheitsbedingt nicht hier sein kann, den es wieder erwischt hat. Also von daher so ganz
weg ist es nicht.
Ja, richtig. Ja. Hat auch gerade diese Corona-Phase auch in Sachen Kommunikation, ich glaube, wir haben es ja alle in unserem engsten Kreis so ein bisschen gemerkt, ne? Hatten nur zu Hause gesessen, Studium, Schule, das ist ja alles zum Erliegen gekommen. War das dann sozusagen so das Letzte, was das Ganze in Sachen Kommunikation, was seit Jahren ja eigentlich schon schief läuft, so ein bisschen zum Überlaufen gebracht hat? Nämlich diese Corona-Zeit, man hat direkte Kommunikation nicht mehr und gerade auch so spezielle Themen wie Impfen und so weiter fanden dann nur noch über Social Media auf sehr unschöne Art und Weise statt zum Teil.
Also diese ganze Impfgegner, Impfbefürworter-Debatte habe ich auf dem Campus beziehungsweise im studentischen Umfeld, weil den Campus gab es ja da nicht, weil alle ja im Homeoffice sozusagen saßen, habe ich eigentlich gar nicht großartig wahrgenommen. Also es war keine polarisierte Debatte, die jetzt unter Studenten stattgefunden hat. Was ich mitbekommen habe, damals war ich auch im RCDS-Bundesvorstand und wo zum Beispiel schwangere Studentinnen, die halt nicht geimpft waren, weil man da auch noch nicht wusste, ist es gut, wenn man eben schwanger ist, sich impfen zu lassen oder nicht, die dann nicht mehr auf dem Campus durften und nicht mehr in Vorlesungen durften. Also deswegen, das war schon auch eine aufreibende Zeit sozusagen bei dem Thema, aber jetzt kein super polarisiertes Themenfeld im Gegensatz sozusagen zur allgemeinen Gesellschaft, wo sich dann ja Impfbefürworter und Impfgegner da die Köpfe eingeschlagen haben, sinnbildlich. Aber was die Corona-Zeit gemacht hat, gerade in der ganzen jungen Generation, ist, dass viel mehr natürlich auf Social Media kommentiert wurde, man halt eben gechattet hat und weniger miteinander gesprochen hat. Und aber auch, dass sich jetzt nach der Corona-Zeit, jetzt langsam kommt's wieder, aber Menschen weniger engagieren. Also ich glaube, dieses Häusliche, dieses eher daheim bleiben, es hat sich so ein bisschen eingenistet.
Ja, ja.
So vor Netflix chillen oder so. Und weniger dieses, jawohl, wir gehen jetzt raus, wir engagieren uns, ich habe die politische Meinung, ich habe die, alles klar. So, man bekriegt sich, das macht ja auch ein bisschen Spaß, weil wenn man im Studentenparlament oder so sitzt, Argumente auszutauschen, klar, das sind wie gesagt unfaire Methoden auch dabei, aber zu lernen, wie argumentiert der andere, sich auch überzeugen zu lassen. Also ich war immer mit meinem Freundeskreis, war ich darüber immer froh, weil ich ganz andere Sichtweisen, Argumente gehört habe und immer mich selber auch fragen musste, okay, ist dein Argument wirklich so gut? Oder ist vielleicht das andere tatsächlich ganz schlau und man ist eher der Meinung. Und das habe ich eben die Sorge, oder ist meine Wahrnehmung, dass das weniger der Fall ist. Vielleicht kommt es wieder, ich hoffe es. Aber nochmal so eine Krise, weiß ich nicht, ob das nochmal zusätzlich die Debattenkultur sozusagen in die Ecke stellt.
Ja, jetzt vielleicht bringe ich mal jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, mal einen ganz anderen Aspekt rein. Ein Gedanke, der mir so gekommen ist, auch in Bezug auf Vorbereitung auf diesen Podcast. Mhm. Du schreibst ja viel auch oder allgemein, ich nehme jetzt mal das Wort andersdenkend in den Mund, was ich ganz schlimm finde eigentlich,
aber ich
nehme es jetzt einfach mal, dass es ja so ein bisschen die Gruppe der Andersdenkenden gibt und wiederum die Gruppe, die so ein bisschen als Vogue und als Mainstream bezeichnet wird. Was ich mich so bei dem Begriff Mainstream so ein bisschen gefragt habe, weil ich durchaus glaube, dass ich doch in vielen Punkten eher zum Mainstream gehöre, dass das dann aber ja wiederum und das kritisierst du ja auch zu Recht in deinem Buch, dass diese vermeintliche Gruppe dich als andersdenken bezeichnet, aber jetzt als deine Gruppe, wie gesagt, ihr versteht das alle richtig, ne? Dass dann wieder die andere Gruppierung eher als Vogue und Mainstream bezeichnet. Ich bleib mal bei dem Begriff Mainstream, was ich immer nicht so ganz verstehe, weil bei Mainstream wird ja immer so ein bisschen der Eindruck suggeriert, die hätten so ein bisschen, zum einen würden die so ein bisschen, wie gesagt, in diesem Mainstream mitschwimmen, hätten keine eigene Meinung, was ja aber auch wiederum nicht so der Fall ist. Ich meine, weil letztendlich kann ich ja nichts dafür, dass eine große Mehrheit am Ende des Tages diese Meinung zufällig auch vertritt, die ich auch habe, aber ist, findet da nicht von, sag jetzt mal von deiner Seite aus, nicht da auch so ein gewisses Abkanzeln statt, so als der Mainstream und die haben ja, die schwimmen ja alle nur und haben keinen Kopf auch für andere Meinungen. Also ist das nicht auch so ein bisschen so ein gegenseitiges Hin und Her und nicht nur von einer Seite?
Also vielleicht meinst du auch das Wort Kulturkampf, was ich auch ganz schlimm finde, also was ja auch in den USA total ausgeprägt ist, wo sich Republikaner und Demokraten bekriegen, sich hassen, also wirklich hassen aufgrund einer politischen Meinung, wo ich mich auch frage, woher kommt das? Und deswegen werbe ich ja immer für Debattenkultur, nicht für meine Meinung. Also natürlich, wenn ich meine Meinung äußere, dann bin ich davon überzeugt. Aber ich sag ja nicht, alle müssen jetzt CDU wählen oder alle müssen konservativ werden oder was auch immer oder christdemokratisch, sondern wir brauchen einfach eine ausgewogene Debattenkultur. Und was ich damit eben kritisiere, ist, dass ich diese Mainstream-Meinung, ich erkläre gleich, wie ich auch drauf komme oder wie ich diesen Begriff für mich definiere oder fasse, dass die exorbitant in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist und andere Meinungen weniger. Ob das jetzt, gut, auf dem Campus, klar, das ist eine kleine Gruppe, es sind 3 Millionen Studenten in Deutschland, so gegen 83 Millionen Menschen, gut. Aber in den Medien, also öffentlich-rechtliche etc., da nehme ich das sehr wahr und deswegen werbe ich dafür, eben auch andere, also andersdenkende Meinungen sozusagen auch auf den Plan zu rufen. Ich glaube, das kommt jetzt auch mehr, weil gerade auch mit der Bundespolitik eine Krise jagt die nächste und so weiter, da merkt man schon, okay, so geht's nicht mehr weiter. Also das ist meine Wahrnehmung, dass auch der Debattenraum tatsächlich jetzt geöffnet wird, so in den letzten 1-2 Jahren, wo ich mich aber auch frage, muss es da erstmal Krisen geben oder eine schlechte Wirtschaftspolitik, die ganze Industrie abwandern lässt, damit das passiert? Also das finde ich, kann es halt auch nicht sein. Und wie ich auf eben, was ist für mich Mainstream? Wenn man auf dem Campus ist, und das ist, glaube ich, etwas auch übersetzbar, vielleicht auch in die Medienlandschaft oder in bestimmte Sektoren so der Öffentlichkeit außerhalb des Campus ist, dass da nicht alle links sind. Es sind vielleicht 20%, die sich überhaupt politisch interessieren oder auch engagieren. So, das ist eine kleine Truppe. Aber die 80 anderen Prozent, die sagen, ach gut, ich studiere einfach nur. So, von diesen 20% sind wahrnehmbar die allermeisten links. Und wenn man da, und dann tut sich dieser Korridor, also Mainstream, also die Mitte sozusagen, die verschiebt sich dadurch halt auch nach links, weil sozusagen das, was irgendwie als richtige Position wahrgenommen wird, das ist dann eben nicht mehr in der Mitte sozusagen, wie jetzt sag ich mal auf der Links-Rechts-Skala der politischen Parteienlandschaft in Deutschland, sondern es ist auf dem Campus eben links, weil das sind die Jusos, also SPD, Linke, Grüne und was da noch so dazwischen ist. So. Und da bin ich natürlich als CDUlerin, die halt nun mal ein bisschen rechts der Mitte ist, extrem weit rechts außen. Also von dieser Linksverschiebung bin ich dann natürlich sehr, sehr, sehr weit weg. Und dadurch kommt es eben zu diesen Nazi-Vergleichen, diesem, dass ich rechts wäre, rechtsextrem etc., was total falsch ist, was einfach nicht stimmt, was mich auch verunglimpft und diffamiert. Aber in deren Wahrnehmung bin ich halt super weit weg davon. Und das ist jetzt alles, ja, Campus-Studenten, da kann man jetzt sagen, gut, die sollen halt machen, so was sie da wollen, wenn es eh nur eine Minderheit ist, alles klar. Aber wie ich dann eben zu diesen Medien komme, Meiner Meinung nach sieht man das zum Beispiel bei Funk sehr gut. Da habe ich jetzt vielleicht einen anderen Blick als du drauf. Wenn du sagst, du entsprichst so eher der Mainstream-Meinung, alles gut, alles klar.
Vielleicht nochmal kurz. Ja. Funk ist das Social-Media-Angebot, alles, was dazu gehört von ARD, ZDF, also von den öffentlich-rechtlichen Medien. Für alle, die es noch nicht wissen, genau, vielleicht nochmal als Hinweis. Ja.
Genau, und mein Punkt ist auch, den ich im Buch mache und wo ich eben sage, Blackbox Uni, also in der Blackbox passieren Sachen, das interessiert niemanden. Okay, so, dann ist es so. Aber mein Punkt ist, Studenten sind die Führungskräfte von morgen, das sind die Politiker, das sind die meinungsmachenden Medien, generell die Journalisten, das sind vielleicht Teamleiter in Unternehmen, Lehrer etc. Und wenn ich halt sage, dass es nur eine Minderheit auf dem Campus ist, dann besteht für mich schon die Gefahr, dass diese Debattenunkultur, dieser Mainstream, diese Vorgabe einer bestimmten Meinung dann natürlich auch in bestimmte Sektoren schwappen kann.
Ja.
Wie zum Beispiel in die Medien. So, und das lese ich persönlich eben in Funk auch raus.
Okay. Alles sehr, sehr spannender Punkt auf jeden Fall. Wie jetzt, aber auch gut, dass du es nochmal rausgestellt hast mit dem Unterschied. Es wird ja auch zum Beispiel, wenn jetzt Leute sich eher links ansiedeln, wird ja auch so ein bisschen der Unterschied gemacht. Links ist ja auch nicht gleich linksextrem.
Genau.
Und genauso ist ja rechts auch nicht sofort rechtsextrem. Das ist zum Beispiel auch so ein spannender Gedanke, der in den letzten Tagen, wo man auch nochmal mehr drüber nachdenkt, was ja eigentlich auch vollkommen sinnvoll ist, darüber nachzudenken, weil es ja große Unterschiede gibt, weil Extreme sind auch unter Umständen nicht gut für unsere Verfassung, sagen wir es mal ganz offen.
Ja, genau, beide Seiten. Und ich meine, wenn jemand sagt, ich bin links, dann weiß ich, okay, der ist vielleicht bei der SPD oder bei den Linken oder wo auch immer. Wenn aber jemand sagt, ich bin rechts oder du bist rechts, hat es halt in Deutschland auch aufgrund unserer Geschichte einen ganz anderen, also Anstrich. Und das ist halt dann, wenn ich als nicht Mitte-Rechts bezeichnet werde sozusagen, was ich auch ein bisschen umständlich finde, aber wo die CDU halt angesiedelt ist sozusagen, sondern dann die ist rechts oder so bezeichnet werde, dann hat es für jeden anderen eine ganz klare Konnotation, die nicht bedeutet, ach ja, die sind der CDU, sondern nee, die ist viel, viel weiter rechts außen.
Du beschreibst ja auch unter anderem, ich weiß nicht, ob das jetzt im Buch war oder in einer Kolumne, du hattest das zwischendurch aber auch schon mal gesagt, du sprichst von einem verengten Meinungskorridor. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn diesen Korridor, ich bleibe mal in diesem Bild, jetzt ein bisschen aufbrechen, wie kann man eine größere Akzeptanz, schwieriges Wort, von anderen Meinungen erreichen?
Ja, wie kann man das erreichen, indem man einfach offen aufeinander zugeht, weniger auf Social Media rumhängt, sondern sich auch andere Meinungen anhört. Also ich meine, manche, glaube ich, denken auch mit meinen Kolumnen oder meinem Buch, dass ich jemand bin, der irgendwie in seinem stillen Kämmerlein sitzt und sich irgendwie mokiert über die bösen Linken und so weiter. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Also ich war sozusagen auch sehr gerne 8 Jahre lang mindestens unter Linken. Und das ist total bereichernd. Also unter Linken im Sinn von, also ein ganz anderes Meinungsspektrum, mit ganz anderen Ideen, Vorstellungen und so weiter. Das war total bereichernd. Und deshalb würde ich das einfach nur jedem empfehlen, das auch zu tun. Schwierig wird es dann, wenn es dazu kommt, dass dieser verengte Meinungskorridor, was du ja so schön eben gerade zitiert hast, dazu führt, dass andere Meinungen, die offenbar nicht dem Mainstream entsprechen oder halt der vorgegebenen Position, weil man zum Beispiel dann unmenschlich ist. Also das beste Beispiel ist halt, ja, es ist plump, aber es ist das beste Beispiel, Migrationspolitik zu sagen. Also wenn ich sage, illegale Migration ist ein Sicherheitsrisiko für Deutschland oder für jedes andere Land. So. Und mir dann unterstellt wird, ich wäre dafür, Kinder im Mittelmeer ertrinken zu lassen. Das stimmt nicht. Das ist einfach Quatsch. Das ist vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen. Aber ich muss doch in der Lage sein können, über sowas wie illegale Migration zu diskutieren. Und wenn man dann auf den Tisch dazu kommt, dass das super ist, okay, aber dann hat man jedenfalls das diskutiert, Meinungen ausgetauscht und sich vielleicht gegenseitig überzeugt oder nicht überzeugt. Aber dann, wenn wir das nicht mehr zulassen, wenn es vermeintlich nur noch eine Harmonie gibt, einen Konsens, Demokratie ist doch kein Konsens, es ist immer ein Kompromiss, es ist Vielfalt, Freiheit etc., aber wenn man das eben ausspart und sagt, es gibt nur das und dich hören wir nicht, Franka, weil du bist ja dafür, weiß ich nicht, dass Menschen sterben oder sowas, wie gesagt, vollkommen schwachsinnig ist und auch emotionalisiert ist, dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist einfach die Devise raus und diskutieren und sich auch mal trauen, was vermeintlich Unliebsames zu sagen. Ich habe viele Kommilitonen erlebt und mir auch von ganz vielen anderen Unis das schildern lassen, die sagen, Franka, ich sage jetzt dir, was ich denke zum Thema, weiß ich nicht, Klimapolitik oder so, aber ich sag's nicht meinen Kommilitonen, weil dann werde ich sozial isoliert. Das ist doch schlimm. Und das möchte ich, dass aufhört.
Jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen auf den Abschluss zu. Vielleicht zwei Fragen noch. Was wünschst du dir in Bezug auf die Debattenkultur? Du hast es ja eben schon ein bisschen gesagt, hier vielleicht speziell in Thüringen. Und hast du vielleicht auch so ein bisschen einen Appell an die Medien? Du hast es ja zum Beispiel auch gesagt. Und wir gehören ja hier mit unseren drei Tageszeitungen auch ein Stück weit dazu. Ja, was wünschst du dir und was können wir Medien vielleicht auch besser machen?
Also ein sehr Thüringen-spezifisches Beispiel. Als in Sonneberg die Landratswahlen waren, das ist jetzt ja schon etwas her,
ja,
wurden 3 Wochen lang oder so in den größeren Thüringer Zeitungen getitelt, also die vom Verfassungsschutz beobachtete AfD ist rechts oder was auch immer. Also es war immer das Framing. Natürlich ist die AfD und Björn Höcke, der als Faschist genannt werden darf und die AfD, die hier ist, natürlich sind die in Teilen sehr, sehr rechtsextrem. So. Aber damit dann Wähler zu verunglimpfen, also immer zu suggerieren, ihr habt AfD gewählt, ich weiß nicht, wer da AfD gewählt hat, aber jedenfalls ja, die es getan haben, werden es schon wissen. Vielleicht, glaube ich, ganz, ganz stark aus Frust von der Bundespolitik. Natürlich sind die Landratswahlen keine Abrechnung mit der Bundespolitik, aber ich meine, das ist auch, glaube ich, für jemanden, der jetzt nicht jeden Tag sich mit dem politischen System Deutschland beschäftigt, auch einfach, dem ist es vielleicht auch egal.
Ja.
Und er wählt dann vielleicht auch aus Frust AfD. Und da die Wähler sozusagen in Mithaft nehmen und immer zu zeigen, also 7 Tage nach der Landratswahl, die vom Verfassungsschutz beobachtete rechtsextreme AfD und so weiter und so fort, da treibt man auch die Wähler, die vielleicht aus anderen Gründen, einige haben die schon aus ideologischen Gründen gewählt, andere vielleicht nicht, und man treibt die Menschen dann auch in diese Ecke, weil die dann auch in Mithaft genommen werden und dann vielleicht auch sich zu Unrecht als rechtsextrem abgecancelt fühlen und dann aber auch sagen, vielleicht, na gut, dann erst recht. Und ich möchte nicht, dass solche Reaktionen passieren. Natürlich muss man darüber sprechen, wie die AfD hier in Thüringen agiert, was die macht, was die auch ideologisch vorhat, wo sie aber überhaupt auch keinen Plan hat. Aber dieses krasse, den Menschen über Titelseiten zu zeigen, ihr Idioten habt hier den AfD-Landrat gewählt, sowas geht gar nicht, weil die sind ganz böse und so weiter. Die Leute sind, glaube ich, nicht doof. Also die wissen schon, wie die AfD tickt, und vielleicht ist es auch so eine Art Frustzeichen, dass sie irgendwie senden wollen, und das ist halt deren Mittel. Ich weiß es nicht, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, wo ich mir einfach so wünschen würde, vielleicht könnte man weniger die AfD die ganze Zeit auf die draufhauen sozusagen, sondern einfach zeigen, was machen denn die anderen Parteien Tolles. Also statt sozusagen 3 Wochen hintereinander zu sagen, wie blöd die AfD ist, warum könnte man nicht sagen, was die SPD Tolles macht, was die CDU Tolles vorhat, die Grünen und so weiter hier im Land als Beispiel.
Ja. Auf jeden Fall ein spannender Gedanke, und es wird ja auch insofern, je näher die Landtagswahl rückt, wird es ja nochmal bestimmt in sehr vielen Artikeln, ihr dürft gespannt sein, und unterschiedlichen Formaten natürlich auch noch von anderen Parteien ganz viel beleuchtet werden. Bin auch selber sehr gespannt, was wir da alles machen. Als Abschlussfrage vielleicht etwas halbpolitisches und vielleicht auch nicht politisches. Was wünschst du dir im Allgemeinen für Thüringen? Man kann ja sagen, du bist ja jetzt auch schon so ein bisschen so eine Erfurter Puffbohne, wie ich gelernt habe. Ich bin ja auch kein gebürtiger Thüringer.
Ja, ich habe mich auch vorhin bei der Fränkin versprochen und habe aus Versehen Thüringerin gesagt. Ich weiß nicht, ob du es gehört hattest. Ich wünsche mir für Thüringen, dass wir stolz sind auf unser Land, weil aus Thüringen, aus Jena, aus anderen Städten und Kreisen in Thüringen kommen ganz, ganz tolle Produkte. Wir haben tolle Unternehmen, die wir, glaube ich, nicht so mit Stolz präsentieren, wie das zum Beispiel Bayern machen würde, ja, um ja nochmal diesen Thüringen-Bayern-Vergleich zu haben. Dass wir stolz sagen, dass wir Thüringer sind und damit in die Welt hinausgehen.
Ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen Dank, Franka. Schön, dass du da warst. Und dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns. Hoffentlich ist beim nächsten Mal der Julian wieder an Bord. Wir drücken alle Daumen. Yes. Und wenn ihr, es werden noch ein paar Folgen auf jeden Fall kommen im Vorlauf auf die Landtagswahl. Bewertet diesen Podcast. Schreibt uns euer Feedback über die bekannten Kanäle. Ich kann es auch gerne nochmal sagen. Schönes Thüringen auf Instagram, Thüringer Landeszeitung, Ostthüringer Zeitung. Also überall ist euer Feedback willkommen. Und wenn ihr vielleicht auch andere spannende Persönlichkeiten kennt, wo ihr sagt, Mensch, die würde ich gerne mal in dem Podcast hören, schreibt uns das auch gerne. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin sage ich nur Thüringen, was geht? Und eine schöne Zeit euch. Macht's gut. Danke, Franka.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und bis bald.
Macht's gut, ciao.